Hallo?
Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ,
aufschlussreich,
fachlich und dennoch unterhaltsam, motivierend und auch ein wenig herausfordernd.
Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen. Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber. Hier geht's dann weiter mit dem zweiten Teil unserer Folge So war das. Wir blicken dabei zurück auf die Anfänge des Familienaktivierungsmanagements. Mein Gast ist Reinhold Jacobs, über den man durchaus sagen kann, er ist sowas wie ein FAM-Urgestein. Reinhold hat seinerzeit die zweite FAM-Ausbildung in Deutschland bei der Stiftung Hospital St. Wendel im Saarland absolviert. Er war dann lange Jahre auch in der praktischen Arbeit als FAM-Arbeiter, als FAM-Berater und auch als FAM-Trainer tätig. Reinhold hat maßgeblich dazu beigetragen, FAM und seine Adaption bei uns in den sozialräumlichen Bezügen zu etablieren. Uns beide verbindet eine gemeinsame Geschichte, gerade auch in FAM. Wir beide waren lange Zeit die einzigen Fachkräfte, die FAM in unserer Region gearbeitet haben. Und somit kam es also ständig wie zu einem Rollenwechsel. Mal war Reinhold FAM-Arbeiter und ich der Berater, dann wiederum war das umgekehrt und ich war der FAM-Arbeiter und Reinhold mein Berater. Das hat uns sehr geprägt. Gleichwohl hat es uns die Möglichkeit gelassen, auch kritisch auf FAM zu gucken, Dinge immer wieder hin und her zu bewegen, zu reflektieren und auch vielleicht einer neuen Bewertung zuzuführen. Wir hatten somit die besonderen Möglichkeiten, uns auszuprobieren, uns dabei zu beobachten und festzustellen, was FAM mit dem jeweiligen Gegenüber macht, was es auslöst und wie es wirkt. Wir werden sicherlich noch weitere Folgen des Podcasts darüber auch gestalten, welche Erfahrungen wir konkret mit bestimmten Familien gemacht haben, was Dinge gewesen sind, die bei uns so hängen geblieben sind, wo wir so viele innere Bilder haben, so viele Geschichten erzählen können, wie wir mit welchen Methoden interveniert haben. Aber jetzt soll es erstmal weitergehen mit So war das.
Ein Aspekt, der sich auch deutlich verändert hat so in der Entwicklung, ist, dass es schnelle Einsatzbereitschaft, dass wir die in den Jugendämtern deutlich weniger vorfinden. Mhm. Es gibt ganz wenig Einzelfallentscheidungen, wo aus der Not heraus letztlich auch ein FAM-Einsatz, ein Kriseneinsatz, wie auch immer der betitelt ist, jetzt zur Umsetzung gelangt. Mhm. Das wird häufig erstmal Konferenzen vorgeschaltet, Beratungsprozesse innerhalb der Jugendämter, so dass dieser Krisenbezug, dieser unmittelbare innerhalb von 3 Tagen, den finde ich in der Praxis deutlich weniger. Das hat sich sehr verändert. Ja. Also auch letztlich auch eine Verantwortungsverbreiterung. Mhm. Kann mich dann auch hinter einem Beschluss eines Gremiums stützen oder verstecken, wie auch immer man das so sagen kann.
Das ist schade, ne? Mhm. Weil das war ja einer unserer Hauptmotoren, direkt und sofort vor Ort sein zu können, einerseits, und die Krise als Motor zu haben. Ja. Ne? Entweder ihr macht das mit oder wir nehmen euch die Kinder weg. Das habe ich ja in der Anfangszeit auch häufig erlebt, dass ich mit Polizei vor der Tür stand und die Familien sich dann entscheiden mussten für ihre Kinder.
Ja, aber du kannst dich dann auch daran erinnern, dass es irgendwann aufgeweicht wurde und dann haben wir unterschieden zwischen harten und weichen Fällen.
Mhm. Was eine Krux.
Ja, ja, aber da ist es dann irgendwie auch ganz sichtbar geworden. Ja. Und dass man dann auf weiche Fälle gearbeitet hat, um die Refinanzierung zu sichern. Mhm. Wo man eigentlich gesagt hat, nee, ist vielleicht doch jetzt kein, oder die Krise ist schon vorbei. Mhm. Und auch wenn man so sagt, oh ja, jetzt erzählen Sie wieder aus dem letzten Jahrtausend, kurz erwähnt hast, auch so diagnostische Prozesse, Clearing, also diese Adaptionen von FAM, das gab es zu den Anfängen nicht. Also dass Sozialarbeiter explizit ein Zeitvolumen dafür hatten, um eine Familiensituation zu eruieren. Sondern das war originäre Aufgabe der ASD-Mitarbeitenden. Und irgendwann konnten sie dem auch nicht mehr nachkommen, weil die Fallzahlen sich ja auch erhöht haben. Und dann wurde dieser Teil delegiert. Und der diagnostische Teil oder die Betrachtung von Familiensystemen innerhalb der ersten 2 Wochen, das haben wir dann ja irgendwann als separate Hilfe etabliert, als Clearing. Mhm. Und das hat sich ja mittlerweile bundesweit als, unabhängig von FAM, jetzt auch als Jugendhilfemaßnahme auch durchgesetzt. Das ist ja der ursächliche erste 2 Wochen Teil des FAMs.
Ja.
Systemanalyse und Zielformulierung.
Mhm.
Und den haben wir dann explizit auch angeboten, ohne Veränderungs- und Trainingsauftrag.
Genau.
Und dann jeweils auch mit expliziten Fragestellungen, ja, die ja sowohl von Seiten der Familie ausgehen konnten. Familie konnte auch Fragen formulieren und sagen, kann ich denn hier mein Leben anders gestalten oder wie kann ich vielleicht mich unabhängig von Hilfesystemen machen? Wie Jugendämter, die auch ganz klar benannt haben wollten, finden wir da kindeswohlgefährdende Aspekte vor.
Und ich kann mich daran erinnern, dass wir, du hast von Familien gesprochen, die auch die Ziele mitformulieren konnten oder die Aufträge, dass wir auch einzelne Kinder gefragt haben.
Ja.
Und was willst du? Ja. Und manchmal kamen da dann am Anfang so Dinge raus, wie ich möchte mehr Taschengeld oder ich möchte, dass meine Mutter mich nicht mehr schlägt.
Mhm.
Und darüber haben die Kinder, wie auch die Familien, anderen Familienmitglieder erfahren, wie wichtig sie sind.
Mhm.
Und das fand ich auch, wenn du vorhin mal von Zauberer gesprochen hast, wie zauberhaft das ist, wenn Kinder sich so wertgeschätzt fühlen oder so mitgenommen fühlen und auch so eine Wichtigkeit kriegen. Das war für mich, glaube ich, auch was ganz Zielführendes und was ganz Wichtiges in meinem beruflichen Leben.
Naja, und Bewegendes ja auch.
Sehr
bewegend. Und darüber wird ja eine der ganz großen Säulen von FAM ja auch, die so ein bisschen dann so untergeht, letztlich sichtbar, nämlich Ermutigung.
Mhm. Genau.
Läuft so immer nebenher und wie wenig das denn eigentlich in der Praxis auch passiert. Das ist immer ganz erstaunlich, wenn wir das in FAM-Fortbildungen anbieten, wenn wir einen Tag über Ermutigung, wie erfüllt auf einmal Kollegen darüber sind. Wie einfach das ist, wie wenig es bedarf und wie wenig es passiert. Achtsam zu sein und so. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch ambitioniert zu sagen, naja, für jedes Familienmitglied haben wir innerhalb der ersten 2 Wochen 3 Ziele.
Ja. Ambitioniert.
Ja.
Aber die Kinder haben sich wertgeschätzt gefühlt und mitgenommen gefühlt und waren dann dabei und haben sich nicht nur verkrümmelt. Ne?
Aber das ist auch ein Aspekt des inhaltlichen Arbeitens, sich immer wieder auf diese Ziele selber auch zu fokussieren und zu gucken, aha, die Familie hat da eine Idee, was anders sein soll und meine Aufgabe ist es, denen das entsprechende Werkzeug, Handwerkszeug dafür nahezubringen, dass sie das schaffen und nicht denen zu sagen, wie das geht. Also letztlich auch sich bei den eigenen Kollegen schlau zu machen, Mensch, hast du da nochmal eine Idee? Aber letztlich auch immer in dieser Rolle auch zu sein. Zu sagen, ja, das sind eure Ziele, nicht meine. Oder bestimmte Sachen, die habt ihr zu verändern, weil sonst reicht es nicht fürs Kind. Also auch da in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen.
Und die Klarheit zu haben.
Was waren so deine Höhepunkte? Also die wurde, wie sagst du, Hitliste, das ist das, was mich am meisten bewegt hat oder das ist das, wo ich am meisten von profitieren konnte. Also ich kann das für mich sagen, ich habe ganz viele Bilder noch von Familien im Kopf.
Mhm.
Und wenn ich Erstgespräche mache oder Familien so einlade zu uns, dann kann ich denen immer darüber berichten, wie andere Familien was gemacht haben, weil sich das für mich so eingeprägt hat.
Mhm.
Also ich könnte das... Mit Hitlisten wäre für mich ganz, ganz schwierig.
Mhm.
Aber trotzdem gibt es ja so welche, wo man sagt, boah, meine Güte.
Was mir spontan einfiel, waren so Veränderungen bei mir, die mich nachträglich auch in meiner Arbeit ganz doll beeinflusst haben, ist die Frage der Haltung in Familien. Mit welcher Haltung gehe ich in Familien? Oder dieses, was ich vorhin schon sagte, an der Haustür stehen bleiben, bis ich eingeladen werde. Oder das, was du gesagt hast, nicht zu früh zu kommen, weil das auch eine Respektlosigkeit ist, mit den Zeiten von Menschen umzugehen, sie einfach da zu früh zu kommen heißt einfach auch unpünktlich zu sein. Wahrgenommen zu werden als jemand, der zu dem steht, was er gesagt hat. Oder auch diesen Mut zu haben und auch zu erleben, wie gehe ich mit den Reaktionen der Familien um. Das war faszinierend. Also das habe ich vorhin schon gesagt, dass wenn ich manchmal Bedenken hatte, dass die Pistole, die in der Schublade in der Küche, wo ich wusste, die liegt da und die hat er auch schon mal präsentiert, dass die zu seiner Sicherheit da war, aber nicht für mich als Bedrohung, weil ich war mutig und ich war ehrlich und ich habe dazu beigetragen, dass es eine andere Klarheit gab. Das war auch faszinierend, so mein anderer Umgang mit Mut oder mit manchmal auch Verwegenheit in diesen Familien zu sitzen und da was auszuhalten.
Ich habe aber ja eine Situation erlebt, wo jemand seine zwei Schlachtermesser neben mir in die Tür gehauen hat. Wo ich dann lieber nach Hause gegangen bin und dachte, heute kann ich aber nicht mehr so gut arbeiten mit ihm.
Ja, aber ist das nicht toll?
Ja.
So was sagen zu können, statt nichts sagen zu müssen oder zu können und zu gehen.
Ja, das war ja auch tatsächlich nicht gegen mich gerichtet. Und trotzdem war das eine Situation, die war jetzt nicht... Ja. So, wo man sagt, das möchte ich irgendjemandem wünschen.
Ja, genau. Am Anfang haben wir uns auch immer gegenseitig abgesichert.
Ja.
Ich fahre jetzt in die Familie und wenn ich mich nicht innerhalb von einer Stunde gemeldet habe, dann musst du mir die Polizei hinterher schicken.
Ja.
Ja, da waren wir auch manchmal ängstlich.
Ja.
Hast du das eigentlich heute noch?
Ängstlich?
Nee, aber dass du so ein Gefühl hast, ich muss mich absichern, wenn ich in Familien gehe.
Nee. Mittlerweile gibt es ja so eine Souveränität und ich glaube, das ist gewachsen in der Entwicklung, in der eigenen Entwicklung auch. Und das ist aber auch für mich so ein Kernaspekt, dass wir selber diejenigen sind, die die Rahmung geben, die die Orientierung vorgeben. Und da hat sich auch was gewandelt. Wir waren am Anfang auch gegenüber den Jugendämtern vielleicht ein bisschen demütig, das sind ja unsere Kunden. Ja, und haben denen dann auch das Feld überlassen. Und zu sagen, ja, wir sind ja bei denen Gast und jetzt erzählen die uns mal, welche Familie sie uns präsentieren. Und mittlerweile hat sich diese Haltung dahingehend verändert. Also wir haben ja festgestellt, dass die auch gar nicht wussten, wie FAM geht. Die haben nur gedacht, oh, da kommen jetzt die Spezialisten, aber wir mussten dann den Fachkräften dieses ganze Prozedere erklären, den Familien aber auch. Und darüber in der Reflexion so festzustellen, was gibt denen denn Sicherheit, wenn ich selber sicher bin und einer führt die Herde an. Ja, und wenn ich selber die Orientierung vorgebe, dann gibt das den Menschen, die ja in Orientierungslosigkeit sich bewegen, die haben keine Lösung, deswegen sitzen sie da zusammen. Weder der Kollege vom Jugendamt, noch die Familie. Und von daher ist das schon für mich ein Aspekt, zu sagen, ich bin derjenige, der sicher ist. Ich weiß, wie das mit Familien geht und ich weiß, wie das mit Hilfen geht. Also wendet euch mal freundlich an mich. Und darüber entsteht vielleicht auch ein nicht offenes Machtgefüge, aber ein Machtgefüge darüber, wie der Prozess zu gestalten ist. Also wer hat die Fäden in der Hand? Und darüber entstehen dann letztlich auch weniger Aushandlungsprozesse. Also ich glaube schon, dass das damit was auch zu tun hat. Sich selber, ich sag durchaus demütig gegenüber den Anliegen der Protagonisten zu verhalten. Zu sagen, das ist vollkommen nicht in Frage zu stellen. Aber das zusammenführen kann, sind die Menschen, die hier aktivierend arbeiten. Dann brauchen auch Menschen weniger erst präsentieren als denjenigen, die ganz wichtig und ganz stark sind.
Oder du hast manchmal gesagt, respektvoll für die Menschen, respektvoll den Menschen gegenüber, respektlos deren Ideen gegenüber. Ne?
Genau. Ja. Meine Idee ist das, dass das nicht darüber schon gesichert ist, weil die sich nicht dann in ihren Belangen bedroht fühlen oder nicht ernst genommen fühlen, aber zu sagen, Leute, den Rahmen, den gebe ich vor. Und wenn ihr dem nicht so nachkommen könnt, dann ist es auch in Ordnung. Also ich habe auch eine Situation mal gehabt, das war im Übrigen der mit den Schlachtermessern, der dann gesagt hat, wenn wir nicht zueinander kommen, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Und dann war ich schon am Treppenhaus und dann lief der mir hinterher. Nee, so war das ja denn doch gar nicht gemeint. Also dann über diese Klarheit zu sagen, also der hat sich nicht bedroht gefühlt in seinem Anliegen, aber schon gemerkt, oh, jetzt wird es eng. Dann hatten wir das an der Stelle geklärt. Und dann konnte ich das vielleicht im Nachgang auch als nicht bedrohlich mit den Messern auf mich beziehen.
Ja.
Weil es ging nicht mehr um die Machtfrage. Sondern der hatte keine anderen Lösungen, mit seinem Frust umzugehen. Und konnte man im nächsten Termin dann nochmal über Impulssteuerung sprechen. So.
Ja.
1995 haben wir einen Dachverband gegründet. Das ist ja eine ganze Zeit, also wenn man da praktisch fast 25, 30 Jahre zurückguckt. Mhm. Was hat so aktivierendes Arbeiten für deine berufliche Entwicklung bedeutet? Du kennst ja auch Heimerziehung von früher.
Ja, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ne? Dass die Form des Umgangs miteinander sich total verändert hat. Das heißt, ich habe früher mit Kindern zu tun gehabt und die Kinder ihr Verhalten darauf bezogen, was hat das für eine Wirkung. Ja. Und zu selten Gedanken darüber gemacht, in welchem Kontext steht das denn, zu klauen oder wegzulaufen oder weggelaufen zu sein oder sich zu schlagen. Und ich meine, dass das schon auch meine Einstellung den Kindern gegenüber oder Jugendlichen gegenüber, mindestens den Erwachsenen gegenüber verändert hat. Und aktivierendes Arbeiten hat mich auch sowohl in die Situation gebracht, dass ich mir klar gemacht habe, die Eltern, die Familien wollen mich als Fachmann haben. Und dafür machen die einen riesengroßen Aufwand. Die ertragen mich maximal 20 Stunden in der Woche, was für Familien riesen Aufwand und Eingriff in deren Familienleben waren. Und andererseits, dass ich mich auch im Grunde zurücklehnen konnte und sagen konnte, ich muss keine eigenen Lösungen entwickeln, sondern ich muss mich bemühen, darauf genau hinzuhören und hinzuschauen und zu fragen, was für diese Familie das Beste sein kann oder was für die Lösung sein kann und nicht selber Lösungen entwickeln. Also auch eine andere Gelassenheit, mit Problemen umzugehen. Ich bin nicht mehr der Löser, sondern ich bin der Zuhörer und der das vielleicht Zusammenfassende. Ne?
Ja. Und ich will das ergänzen, aber noch um den Teil. Und ich stelle denen aber unter Umständen die Mittel zur Verfügung, dass sie zu diesen Lösungen auch kommen oder dass sie die umsetzen können.
Ja.
Und das, indem ich auf die Ressourcen zurückgreife, die ich da schon vorgefunden habe.
Ja.
Und das heißt aber auch, auf das zu gucken, was ist bewahrenswert, was ist ausbaufähig, was ist das Fundament.
Mhm.
Und dann entsprechend stelle ich euch Dinge zur Verfügung, Handlungsvorgaben, Ideen, Anregungen, Tipps, vielleicht auch durch Vormachen, damit ihr das mal ausprobieren kommt, ob ihr damit dann zum anderen Ergebnis gelangt. Das finde ich einen wesentlichen Teil, einfach diesen methodischen Bezug auch herzustellen und zu sagen, ja, es gibt einen großen Werkzeugkoffer und nicht für jede Handlung ist das Passende dabei, sondern manchmal muss man das erstmal auch suchen.
Ja.
Aber es gibt eine Unterstützung da drin.
Ja, das meinte ich vorhin mit dem, mich als Fachmann anbieten. Ne?
Was ist der kritische Teil von Anfang?
Das hattest du vorhin auch schon gesagt, oder wir, nämlich dieser riesengroße Aufwand, den wir betrieben haben, 20 Wochenstunden zu investieren, jeden Tag rufbereit zu sein, jeden Tag flexibel uns einzustellen auf Situationen, die wir nicht erahnen konnten und trotzdem damit umgehen zu müssen. Auch dieses schon auch ein Beziehungsangebot zu machen, und aber uns nach 42 Tagen auch wieder aus dieser Beziehung lösen zu müssen, manchmal zu dürfen, aber in jedem Fall Menschen so nah zu sein, dass wir ein Teil dieses Beziehungsgefüges geworden sind und uns dann wieder rauszuziehen und dann auch zu sagen, und jetzt ist das abgeschlossen. Also Rituale dafür zu entwickeln, wie schließen wir diese Arbeit ab. Häufig auch diese viele Fahrerei. Wir haben uns ja, wir hatten ja den Anspruch, 80 Kilometer zu fahren.
Eine Stunde um zu.
Eine Stunde um zu. Und das hieß manchmal, am Vormittag in Emden zu sein, am Nachmittag in Nordenham. Und zwischendurch vielleicht mal Zeit zu haben, zu essen oder auch nicht. Also sehr viel Fahrerei. Und das haben wir auch manchmal im Rücken wehgetan. Das sind so belastende Situationen gewesen. Und auch 7-Tage-Woche. Heißt auch, ich habe
Wochenende, nicht, Feiertag, ja.
Nicht immer am Wochenende zu Hause gesessen oder Zeit gehabt für meine Kinder. Sondern also ich habe auch schon einen Teil meines Lebens da investiert.
Also diesen Aufwand finde ich auch erheblich. Ich finde das schwierig, das auch, und das ist durchgängig ja auch bei den anderen Einrichtungen, die sich im Dachverband zusammengeschlossen haben, dass es nach wie vor immer auch noch als teures Angebot vorrangig tituliert wird und nicht als zielführendes. Also dass die Bewertungskriterien da für mich immer noch in einer Schieflage sind. Auch für die Kollegen, die dann überregional unterwegs sind, ist es auch ein persönlicher Aufwand. Da bleibt mir die Arbeit zu Hause dann auch liegen. Dass das nach wie vor ganz, ganz wenig gewürdigt wird. Also weil das insgesamt im Jugendhilfesektor noch nicht, auch nach so vielen Jahren, nicht so verankert und verortet ist, dass das ja, so eine, dass einfach da ist. Das ist auch für neue Träger extrem schwierig, was wir vorhin auch schon hatten, so ein Angebot zu etablieren, weil das immense Ausbildungskosten erstmal beinhaltet. Die Jugendhilfelandschaft, so ist das, Jugendämter denn auch von sich sagen, ja, wir würden das aber gerne hier haben wollen und wir würden euch als Einrichtung dann darin unterstützen, dass ihr das auch hier präsent haltet. Es gibt ja nach wie vor nur in Bremerhaven, die ja einigermaßen das über Modellprojekte in einer hohen Auslastung haben und alle anderen Träger müssen das stützen durch andere Angebote. So ein Wandel, der sich darin gezeigt hat, dass am Anfang, als das neu war und es so schien, als wenn man damit auch ja, also so ein bisschen Glanz auch so abbekommen kann, dass da dann die Einrichtungsleitungen sehr präsent waren. Und die sich dann aber relativ schnell dann aus dem aktuellen Tagesgeschäft ja auch in der Entwicklung herausgebeamt haben. Dann musste das immer noch praktisch von den Menschen aufrechterhalten werden, die dann aber nicht in der finanziellen Verantwortung für die Angebote stehen. Mhm. Das finde ich so ein Widerspruch in sich. Dass dann da auch an der Stelle schon in den eigenen Einrichtungen immer so der Kostenaspekt, den will ich ja gar nicht wegdiskutieren, aber nein, so sehr vorrangig dann betrachtet wird. Ja. Und nicht, was bringt uns das denn insgesamt für eine Einrichtung, für unser soziales Umfeld hier, meinetwegen in unserem Landkreis, in unserer Stadt, wenn wir nicht Kriseninterventionen nur machen, sondern wenn wir aktivierend arbeiten, also wenn wir anders mit Menschen umgehen und nicht kameralistisch denken und sagen, oh ja. Also das finde ich, ist meine Form der Kritik. Mhm. Soweit erstmal.
Ja.
Dann vielen Dank.
So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rüdiger Pieper.